Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Bielitzer und Peter Brück.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist der Herd- und Ofen-Podcast. Mein Name ist Peter Brück und ich begrüße sehr herzlich den bestaussehendsten, smartesten,
das stimmt,
raffiniertesten,
das stimmt auch,
Bratkartoffelexperten Deutschlands, wenn nicht der Welt, mein lieben Freund und Podcast-Kompagnon Michael Bielitzer, genannt Billy, hi.
Hallo Peter.
Wir sind inzwischen bei Episode 5 angelangt. Ich könnte auch sagen Episode 4b, denn heute gehen wir Teil 2 unserer kleinen Reise in die Welt der Kartoffel in Deutschland an. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Teil als erstes gefunden habt, dann wisst ihr jetzt, es ist der zweite Teil einer Doppelfolge. Natürlich seid ihr vollkommen frei, auch diesen Teil zuerst zu hören. Im Herd- und Ofen-Podcast darf jeder machen, was er will.
Kann man machen, glaube ich, ne?
Oder? Ja, natürlich, ja. Wird funktionieren. Aber wer es in der richtigen Reihenfolge hören möchte, der möge vielleicht jetzt auf Pause drücken und sich erst noch Teil 1 der Doppelfolge zur Kartoffel zu Gemüte führen. Wir haben uns in diesem ersten Teil beschäftigt mit der Geschichte der Kartoffel. Wo ist sie ursprünglich beheimatet und wie ist sie nach Deutschland gekommen? Warum hat sie hierzulande so einen immens hohen Stellenwert? Da gibt es ein paar ganz interessante Anekdoten. Und wir haben uns außerdem die verschiedenen Kartoffelsorten vorgenommen, über den deutschen Kartoffelkrieg gesprochen und hatten schon letzte Woche einen ersten Klassiker im Programm, die Salzkartoffel, bei der man erstaunlicherweise doch einiges falsch machen kann. Heute geht's dann weiter mit den Kartoffelklassikern. Wir haben uns vorgenommen zu sprechen über Variationen von Bratkartoffeln, Ofenkartoffeln und Kartoffelpüree. Wie macht man das richtig? Was muss man beachten? Was schmeckt dazu? Alles wie immer so verpackt, dass ihr es sofort ausprobieren könnt. Und natürlich haben wir auch wieder ein paar tolle Rezepte im Programm. Und zu guter Letzt und inzwischen als feste Kategorie etabliert, wenn man davon nach 5 Folgen schon sprechen kann, unsere persönlichen kulinarischen Erlebnisse der letzten Zeit. Als buntes Potpourri, das immer unabhängig vom Hauptthema der jeweiligen Episode ist. Und bevor es losgeht, Billy, die Frage an dich. Wer mehr erfahren möchte über den Herd- und Ofen-Podcast oder zur Kartoffel, was kann er machen? Oder sie?
Am einfachsten geht das über unsere Webseite, also www.herdundofen-podcast.de.
Sehr gut.
Weil da haben wir alle Feeds, alle Podcast-Folgen, die wir bisher hatten. Wir haben alle Rezepte, ja, auf der Webseite und auch als Download so richtig geordnet im PDF. Man findet die Links zu Spotify, zu iTunes und natürlich auch alle Social-Media-Kanäle, auf denen wir vertreten sind. Also Facebook, Instagram, Twitter und so weiter.
Super. Wer uns schreiben will, kann das auch tun.
Ja, wir haben mittlerweile auch E-Mail.
Das, also sowas, ne?
Ja, wir sind ganz weit vorne, oder? Das ist Wahnsinn, ja.
Ja.
Ich habe mir jetzt E-Mail runtergeladen.
Ja, wirklich?
Und deine E-Mail-Adresse lautet peter@herdundofen-podcast.de und meine Peter lautet, sag du
Billy
es.
Billy@herdundofen-podcast.de.
Legen wir los.
Legen wir los. Als erstes steht hier auf unserer Liste der nächste Klassiker. Bratkartoffeln. Und unser Spezialist für Bratkartoffeln, das bist du, Billy. Erzähl.
Ja, ich erzähle. Also Bratkartoffeln esse ich wirklich gerne. Mit Speck, Schinken, Zwiebeln, Gemüse angebraten oder auch klassisch zum Spiegelei, Rührei.
Es ist ja auch der Hammer. Also wer das nicht mag, kenne ich überhaupt niemanden, der das nicht mögen.
Ja, und ist eben was, kannst du als Fleischesser essen, natürlich, klar, zu eben Speck und oder mit Speck und so weiter, aber auch für einen Vegetarier super geeignet.
Total.
Ne? Ganz großartig.
Auch für den Veganer mit Olivenöl, wunderbar, kein Problem.
Aber sei ehrlich, der Hammer ist, wie viel schlechte Bratkartoffeln es auch gibt, ne? Gerade wenn du irgendwo in der Gaststätte bist, bestellst Bratkartoffeln. Also ganz oft gehabt,
ja, klar.
Zerfallene Kartoffeln.
Ja, klar.
Ja, also Masse statt einzelner schöner großer Scheiben. Dann ist das Problem viel zu fettig. Habe ich ganz häufig schon gehabt.
Ja, natürlich.
Keine Ahnung, in lauwarmem Öl gebacken oder sonst irgendwas.
Ja,
wahrscheinlich so Fertigkartoffeln irgendwo ins lauwarme Öl gekippt. Ne, die Dinger haben sich vollgesogen. Ekelig.
Ekelig.
Oder genau umgekehrt, viel zu trocken. Ja, wie so ein schlechter Chip. Ne, viel zu kross. Also man bekommt haufenweise schlechter Kartoffeln. Und die große Frage ist ja immer, wie macht man den Kartoffeln richtig? Also Bratkartoffeln richtig? Erste Sache ist gekochte Kartoffeln. Also vorgekochte Kartoffeln oder rohe Kartoffeln? Kurz vorweg, wie machst du es?
Meistens mit vorgekochten Kartoffeln, also Salzkartoffeln, die entweder übrig geblieben sind oder die ich extra dafür am Tag vorher schon vorbereitet habe. Mit rohen Kartoffeln habe ich natürlich auch schon mehrfach ausprobiert. So richtig hundertprozentig sind sie mir nicht gelungen. Deswegen bin ich gespannt, was du jetzt gleich zu erzählen hast.
Also was ich denke, was für beide Zubereitungsarten, also mit der vorgekochten Kartoffel und mit der frischen Kartoffel. Mhm. Ne? Wichtig ist, sind ein paar Dinge, die man bedenken sollte. 4 habe ich mir mal notiert. Das ist die Kartoffelsorte, also die Wahl der geeigneten Kartoffelsorte. Dann, welches Fett nehme ich? Ne? Mhm. Welches Öl, welches Bratenfett? Die richtige Pfanne. Und natürlich gibt es auch bei der Zubereitung so ein paar Sachen zu bedenken. Jetzt ganz unabhängig davon, ob ich eine vorgekochte Kartoffel nehme oder eine gekochte oder eine rohe Kartoffel. Sorry. Ja, ja. Ne? Genau. Fangen wir mal an, Kartoffelsorte. Also für Bratkartoffeln eignen sich grundsätzlich am besten festkochende Sorten. Ne? Die sind schnittfester. Ne? Da haben wir zum Beispiel, haben wir gerade besprochen, die Linda, Belana, Linda oder Belana. Mehlig kochende Kartoffeln komme ich nachher nochmal zu. Eignen sich manchmal auch, zerfallen beim Braten aber deutlich schneller. Also grundsätzlich kann man sagen, bei der Kartoffelsorte eher eine festkochende oder eine vorwiegend festkochende wählen.
Ja.
Dann haben wir das Bratenfett bzw. Öl. Man muss natürlich eins benutzen, was auch hohe Temperaturen aushält. Ne? Weil Bratkartoffeln, das muss schon in der Pfanne ein bisschen knuspern, sonst wären sie nicht richtig kross. Hm. Was können wir dafür nehmen? Wir können Sonnenblumenöl nehmen, Rapsöl oder Butterschmalz. Wer so leicht den buttrigen Geschmack dran haben möchte.
Das heißt Butter? Was viele Leute verwenden, würdest du nicht verwenden.
Nein, Butter würde ich gar nicht verwenden, ist eben nicht so hitzebeständig. Was ich machen würde ist, und ich mag das auch, wenn ich den butterigen Geschmack haben möchte, würde ich nach dem Braten mit Sikros den Butter hinzugeben.
Sehr gut, einfach ein Stückchen, was zerläuft, fertig.
Ein Stückchen oder, wenn ich es ein bisschen braun haben will, in einen anderen Topf Butter leicht anbräunen und einfach über die Kartoffeln geben. Mhm. Ne? Das finde ich dann eine gute Art. Aber auf gar keinen Fall ist Butter geeignet, um die Kartoffeln wirklich anzubraten, um sie kross zu bekommen. Ne? Und dann haben wir noch die Pfanne. Da gibt es ja immer auch die Leute, die sagen Gusseisenpfanne. Mhm. Und die anderen wie ich benutzen eine beschichtete Pfanne. Keine Ahnung. Ich hatte schon ein paar Gusseisenpfannen zu Hause gehabt. Mir war das Handling irgendwie zu kompliziert, Reinigung und so weiter. Und ich komme einfach mit einer beschichteten Pfanne bei den Bratkartoffeln tatsächlich deutlich besser zurecht. Ich finde das Handling einfach angenehmer.
Finde ich total interessant, weil es bei uns umgekehrt ist tatsächlich.
Okay.
Also Sandra ist bei uns diejenige, die, wenn die Kartoffeln aus der Pfanne macht, die nimmt immer eine gusseiserne Pfanne.
Okay.
Und das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass wir zumindest den Eindruck haben, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, dass die beschichteten Pfannen so hohe Temperaturen nicht so gut abkönnen.
Ja.
Gusseisern kannst du ja erhitzen bis zum
Du hast recht, da gibt es Qualitätsunterschiede. Ne? Man braucht, wenn man eine beschichtete Pfanne nimmt, tatsächlich, guter Punkt von dir, eine, die auch für hohe Temperaturen geeignet ist. Und die gibt es auch. Was ich aber noch viel wichtiger finde, also da gibt es halt Fans für die gusseisernen Pfannen und Fans der beschichteten Pfannen. Ich gehöre eher zur letzteren Fraktion. Viel wichtiger ist aber, dass die Pfanne nicht zu klein ist, sogar dass die Pfanne groß ist. Weil was für ein Problem hast du, wenn du einfach geschnittene Kartoffeln reintust in die Pfanne, da liegen manche unten, manche liegen oben, du musst ewig rühren,
Logo.
Damit die oberen nach unten kommen.
Logo.
Das heißt, du brauchst eine große Pfanne, dass möglichst die Scheiben nebeneinander liegen können. Also ganz wichtig. Das heißt, ob gusseiserne Pfanne oder beschichtete Pfanne, alles klar, Philosophie, aber groß sollte sie sein. Hast du keine große Pfanne zur Verfügung, würde ich auf jeden Fall raten, also wenn du eine kleinere Pfanne hast, in 2 Etappen anzubraten. Also Bratkartoffeln in der kleinen Pfanne anbraten. Nicht, dass die in 2 Etagen liegen, sondern wirklich nur auf einer Etage.
Ja.
Und wenn die fertig sind, zum Warmhalten, keine Ahnung, bei 75 Grad, im Backofen stellen.
Im Backofen natürlich.
Ne? Und dort genau warm halten.
Oder 2 Pfannen parallel verwenden. Die meisten Leute haben ja 2 Pfannen.
Absolut, ne? Genau. 2 Pfannen, parallel verwenden. Dann ist es ganz wichtig, dass die Pfanne richtig heiß gemacht wird. Also auch das Fett oder das Öl richtig heiß ist. Wir hatten gerade das Thema gehabt, wann schmecken Bratkartoffeln zu fettig? Wenn das Öl zu kalt war, dann können sich die Bratkartoffeln damit vollsaugen. Schmeckt ziemlich eklig nachher.
Total.
Ne? Also das heißt, du musst schöne Hitze in der Pfanne haben.
Ja, und du musst vor allem auch, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch gesagt hättest, aber ich ergänze es kurz, natürlich das Öl erhitzen, bevor du die Kartoffeln reingibst.
Absolut.
Und nicht etwa alles gemeinsam warm machen.
Nein, nein, genau. Es ist also nicht wie bei den gekochten Kartoffeln, wo man kalt aufsetzen kann. Hier muss natürlich die Hitze schon vorher da sein. Ne? Was ich auch wichtig finde, ist das Handling in der Pfanne. Es ist nämlich nicht mit einem Pfannenwender drin rumrühren. Es erfordert ein bisschen Übung, aber wenn du die Kartoffeln nur alle nebeneinander liegen hast, ja, die von einer Seite schön braun sind. Am besten mit beiden Händen die Pfanne nehmen und den berühmten Pfannenschwenker machen. Das heißt, durch eine kleine, ruckartige Bewegung, so einen Schwung nach vorne, die Kartoffeln versuchen zu wenden. Weil, man kann es auch vorsichtig mit einem Wender machen oder so, mit einer kleinen Gabel reinstechen und die umdrehen, dauert natürlich. Aber da läufst du schon ziemlich Gefahr, dass du die Kartoffeln zermanscht.
Zermanschen ist das eine. Und das zweite ist, bei beständigem Rühren würdest du ja auch dafür sorgen, dass die Kartoffel, die einzelne Kartoffel, gar nicht genug Kontakt zum Pfannenboden hat, um Röstaromen aufzubauen. Das ist ja das, um was es geht.
Genau. Ich habe noch eine Sache. Ich würde immer dafür sorgen, dass die Kartoffelscheiben ungefähr eine Dicke haben.
Ganz wichtig. Das ist ja bei den Salzkartoffeln schon Thema.
Hast du
vorhin
gesagt?
Damit sie alle gleich werden.
Natürlich. Ich empfehle so, ich weiß nicht, wie du es machst, 3 bis 5 Millimeter. So. Also gar nicht so ganz dünn, ne? Weil dann zerfallen sie mir auch zu schnell. Sondern so ein bisschen dicker, also zwischen 3 und 5 ungefähr mit dem Auge, nach Auge. Und ich trockne die Kartoffelscheiben auch immer ab.
Ja.
Damit sie also im heißen Öl auch besser kross werden können.
Ja, das mache ich auch. Grundsätzlich, ich schneide die, werfe sie auf ein Handtuch, schwenke dann einmal das Handtuch und dann sind die Dinger trocken.
Es gibt da auch noch einen Tipp. Ich habe das selbst noch nicht probiert, aber ich habe davon gehört, die Kartoffeln abtrocknen und nochmal kurz einmal in Mehl wenden, bevor man sie anbrät. Dann sollen sie noch knuspriger werden. Hast du das schon mal ausprobiert?
Ich kenne das, wenn man Süßkartoffelpommes macht,
ja,
aber tatsächlich
stimmt.
Im Ofen. Mit Bratkartoffeln habe ich das ehrlich gesagt noch nie ausprobiert.
Okay.
Pass auf, ich fasse das mal eben, weil das jetzt alles schon ziemlich viel war, einmal zusammen. Du hast 4 Aspekte genannt. Erstens, die Wahl der richtigen Sorte. Hier bitte festkochende Kartoffeln verwenden, weil die schnittfester sind. Zweitens, welches Fett nehme ich? Antwort, bitte hocherhitzbares Öl, keine Butter, die könnte man eher später noch dazugeben. Drittens, die richtige Pfanne verwenden, egal ob Gusseisen oder beschichtet. Groß sollte sie sein oder man brät die Bratkartoffeln eben in 2 Etappen an. Und viertens, die Zubereitung. 3 Tipps haben wir genannt. Erstens, Pfanne und Öl müssen heiß sein. Zweitens, die Kartoffelscheiben sollten alle gleich dick sein. Und drittens, eher die Kartoffeln in großen zeitlichen Abständen in der Pfanne schwenken, als mit dem Pfannenwender wenden.
Dann kommen wir mal zu der Zubereitungsart mit vorgekochten Kartoffeln. Ja? Also mit Pellkartoffeln.
Das würde nach der Art stattfinden, wie ich die in Episode 4, also dem ersten Teil dieser Kartoffelfolge, erläutert habe.
Genau. Am besten am Vortag, also waschen und in Salzwasser kochen, Wasser abgießen und Kartoffel kurz abkühlen lassen.
Ich würde eine Sache ergänzen,
ja,
weil den Fehler ich tatsächlich auch schon gemacht habe und er mir nicht nochmal passiert. Kartoffeln kochen, wenn man daraus Bratkartoffeln machen will, bitte immer im Ganzen und erst die gekochte Kartoffel in Scheiben schneiden und nicht etwa die rohe Kartoffel schon in Scheiben in
Absolut.
Das Kochwasser geben.
Ja, wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber gut, dass du es natürlich nochmal sagst. Natürlich, die komplette Kartoffel auch mit Schale ins Wasser geben und kochen.
Ne? Ja, das kommt bei mir aus Studentenzeit, weißt du, wo alles immer möglichst schnell gehen sollte. Und
okay,
da habe ich mir einfach überlegt, ach, eine Kartoffelscheibe, die nur 4 mm dick ist,
ja,
die wird doch viel schneller gar, als wenn ich da irgendwie jetzt so einen großen Klumpen ins Wasser,
ja,
schmeiße.
Okay,
also schneide ich es vorher, ballers rein, ne, und ist nach 5 Minuten fertig.
Ja,
ja, Pustekuchen, ne? Also für Bratkartoffeln zumindest ist das totaler Unfug.
Ja, auf was man beim Kochen der Kartoffel auch achten kann, sie sollte eher knapp gar gekocht werden, weil du sie ja nachher noch brätst. Ne?
Ja.
Also jetzt nicht wirklich, dass sie schon total weich gekocht ist, macht man sowieso nicht, aber ich würde sie eher, dass sie knapp gar ist, ne? So,
ja,
kurz vor gar.
Und ganz wichtig ist eben der Hinweis, den du vorhin schon mal gegeben hast, die Kartoffeln möglichst am Vortag schon kochen. Und wenn man das nicht schafft, sondern erst am gleichen Tag, dann versuchen, einen möglichst großen zeitlichen Abstand hinzukriegen zur Zubereitung der Bratkartoffel. Also Kartoffel aus dem Wasser nehmen, wenn sie mit Schale gekocht wurde, noch im warmen Zustand pellen und abkühlen lassen. Wenn man das Verfahren einhält, dann zerfallen sie nämlich später in der Pfanne beim Bratkartoffeln machen nicht so schnell.
Und dann das Prozedere, was ich vorhin schon erläutert habe, also Kartoffeln in Scheiben schneiden, in Butterschmalz oder in einem hitzbeständigen Öl anbraten und so weiter.
Ne?
Und auf das all das achten, was ich vorhin schon einmal gesagt habe. Was denke ich, was haben wir für Vorteile von einer vorgekochten Kartoffel? Also erstmal ist es natürlich dann am Tag der Zubereitung weniger Arbeit, weil hast die Kartoffel schon am Vortag gekocht. Hast die fertige Kartoffel vor dir und beim Anbraten musst du nicht bei einer rohen Kartoffel darauf achten, dass sie richtig durch ist, sondern eigentlich nur den Bräunungsgrad erwischen.
Ne?
Das ist alles so relativ einfach dann.
Ja.
Ne? Dauert nicht lange. Also ich weiß nicht, vorgekochte Kartoffeln, 5-6 Minuten von jeder Seite anbraten in einer heißen Pfanne.
Maximum
ist die fertig. Ne? Und was auch ganz nett ist bei einer vorgekochten, solltest du durch irgendein Essen vorgekochte oder gekochte Kartoffeln vom Vortag noch haben, kannst du sie wunderbar zu Bratkartoffeln verarbeiten.
Ja, klar, das ist der Klassiker. Ich würde vorschlagen, kommen wir jetzt zur Bratkartoffel aus rohen Kartoffeln. Auch unheimlich lecker und eine Zubereitungsart, die, obwohl sie ähnlich ist, einen völlig anderen Geschmack gibt.
Völlig anderen Geschmack, genau. Da gibt es auch so einen kleinen Tipp, den ich mir auch von der Süßkartoffelzubereitung angewöhnt habe. Pommes aus Süßkartoffeln machen. Ich habe immer das Problem, wenn ich sie im Backofen zubereite, die werden doch relativ laff. Also sind nicht so schön kross. Mhm. Und ein Trick, den ich dabei anwende, ist eben auch die Stärke ein bisschen aus der Kartoffel rausziehen, die also in Wasser einlegen, sogar eine halbe Stunde, dass die Stärke ein bisschen rausgeht. Das mache ich bei der rohen Kartoffel auch für Bratkartoffeln, lege die also in Wasser ein, einfach kaltes Wasser, Stärke ein bisschen aus, sieht man auch, dass das Wasser ein bisschen milchig wird. Klar. Das hilft also auch dabei. Ansonsten, das war es eigentlich schon. Ist es eigentlich das ähnliche Vorgehen wie gerade beschrieben. Nur, dass ich natürlich viel strenger darauf achten muss, dass die Kartoffel nicht anbrät. Das ist ja auch nicht zu, also Entschuldigung, anbrät schon, dass sie nicht schwarz wird, also zu kross wird. Ich muss darauf achten, dass sie wohl schöne Rostaromen hat, aber auch innen durch wird. Ne? Das ist also nicht ganz so einfach, finde ich, wie bei einer vorgekochten Kartoffel. Ich habe aber das Gefühl, dass sie so ein bisschen knackiger sind oder ein bisschen mehr Röstaromen dran sind. Und weiß nicht, wie es dir geht, aber...
Ja, ich glaube zu wissen, was du meinst. Auf jeden Fall ist es ja so, dass schon ein bisschen Erfahrung erfordert, das Ganze mit rohen Kartoffeln zu machen. Ja. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Denn du hast bei der rohen Kartoffel, dadurch, dass sie Farbe annimmt und langsam dunkler wird in der Pfanne, optisch das Gefühl, sie sei schon gar.
Genau.
Was aber möglicherweise noch gar nicht der Fall ist. Das heißt, man muss entweder, wenn man es vorher noch nie gemacht hat, immer wieder probieren, aber vor allem sich nicht von der Farbe täuschen lassen.
Ja, genau. Und dann auch immer die Frage, mit oder ohne Schale. Ich finde, wenn du eine Bio-Kartoffel hast, mit der dünnen Schale oder eine junge Kartoffel, kann man sie gerne auch mit Schale.
Schmeckt doch super.
Finde ich auch.
Natürlich, bei Lagerkartoffeln muss jetzt nicht immer sein, aber gerade junge Kartoffeln.
Genau. Kann man die Schale absolut dran lassen. Ne?
Total.
Aber was sind die Vorteile, wenn du Bratkartoffeln aus einer rohen Kartoffel machst? Du hast halt diese Abkühlzeit nicht der Kartoffeln, dass du dran denken musst, ich muss die einen Tag vorher kochen, über Nacht abkühlen lassen und so weiter. Aber du hast natürlich trotzdem ein Zeitproblem, weil die Kartoffeln aus rohen Kartoffeln brauchen, keine Ahnung, 4-5 Mal so lange.
Ja.
Ne? Es gibt auch eine Variante, das finde ich ganz interessant, habe ich auch schon mal probiert, mit mehlig kochenden Kartoffeln. Das wären auch interessante Bratkartoffeln. Und zwar habe ich ja gerade erzählt, dass eigentlich die festkochenden Sorten sich besser eignen.
Natürlich.
Aber
allein schon vom Handling.
Genau, vom Handling. Aber manchmal hat der mehlig kochende auch wirklich einen sehr guten Geschmack.
Mhm.
Und ich habe mir das mal erklären lassen, woran das liegen soll. Einige schwören nämlich darauf, das mit mehligen Kartoffeln zu machen. Sie sind natürlich im Handling ein bisschen schwieriger, aber die haben mehr Stärke. Und mehr Stärke soll bedeuten mehr Dextrine. Und das ist wohl der Inhaltsstoff, Stärke, der für diese starken Röstaromen sorgt.
Hm? Jetzt bringe ich das nicht ganz zusammen damit, dass du eben gesagt hast, du lässt sogar die Stärke aus, indem du die Kartoffeln ein bisschen in Wasser legst.
Genau, weil sie fürs Handling natürlich deutlich besser ist. Ne? Also die werden schnittfester dadurch und du hast nicht solche Probleme, dieses, was wir am Anfang beschrieben haben, was macht eine schlechte Bratkartoffel aus, nämlich dass du eigentlich einen Matsch hast. Bei einer mehlig kochenden Kartoffel musst du ja viel vorsichtiger sein. Selbst bei dem Pfannenwenden, bei dem Schwung, kann es dir schon passieren, dass sie auseinanderfällt und kleine Stücke zerfällt.
Ja, das heißt, da ist umso mehr darauf zu achten,
ganz
dass
genau.
man der Kartoffel beim Vorkochen knappe Gare verleiht.
Obwohl ich jetzt sogar von den rohen Kartoffeln gesprochen habe, ne?
Zuletzt. Ah, rohe Kartoffeln, aber mit einer mehlig kochenden Sorte.
Genau, ist auf jeden Fall eine interessante Variante.
Mhm.
Ne? Zum Schluss hätte ich noch einen Tipp. Leute, die gerne nicht nur Bratkartoffeln essen, sondern sich Zwiebeln dazu machen, Speck auslassen wollen und so weiter, würde ich auf gar keinen Fall zusammen mit dem Bratkartoffeln machen, immer getrennt.
Mhm.
Weil erstmal gibt es ein paar Sachen, Knoblauch oder Zwiebeln, die vielleicht ein bisschen anfälliger für Hitze sind, die starke Hitze gar nicht so gut vertragen. Das ist das eine. Außerdem tritt natürlich auch Flüssigkeit aus. Das macht die Bratkartoffeln nicht knuspriger. Also ich würde das einfach getrennt zubereiten. Und das war schon. Nachher vielleicht ein paar Petersilienblätter drüber. Herrlich.
Ja, klar.
Was ich auch gerne mache, ist noch so eine kleine Weiterverarbeitung aus Bratkartoffeln. Spanisches Kartoffelomelett, Tortilla, sagt dir was?
Ja klar, sagt mir natürlich was, aber gehört jetzt nicht zu meiner Hot Rotation oder bin ich auch kein Experte für.
Experte bin ich da auch nicht, aber ich finde es wirklich lecker. Also wenn du Bratkartoffeln machst, so wie wir es gerade beschrieben haben, eine der beiden Arten, dann brauchst du dafür noch Eier, Milch, Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss, ne? Vielleicht auch ein bisschen Petersilie dazu. Und das Ganze musst du in einer Schüssel miteinander verrühren. Also nimmst die Eier, einen Schuss Milch rein, bisschen Petersilie, Salz, Pfeffer, Muskatnuss dazu und dann mischst du die fertigen Bratkartoffeln unter. in der Pfanne, lässt es ein bisschen stocken und machst ein Omelett. Mhm. Wenn das ein bisschen ins Stocken geraten ist, einfach im Backofen packen und da so lange braten lassen oder im Backen lassen, bis die Tortilla schön braun ist.
Ja, klingt sehr gut.
Na, was ich noch mache, ist noch geröstete oder gebratene Zwiebeln dazu tun. Also in diese rohe Eier-Milchmasse mit rein und ist wirklich ein leckeres Omelett. Ne? Wo man die Bratkartoffeln noch so ein bisschen ja, weiterverarbeiten kann, ein bisschen verändern kann.
Ja, klasse. Damit haben wir den zweiten Klassiker abgehandelt.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
Du machst nicht so oft Bratkartoffeln, wie ich hörte, sondern Ofenkartoffeln.
Ja, genau. Ist ein absolutes Standardgericht bei uns. Im Sommer wie Winter, also kann man das ganze Jahr über zubereiten. Mhm. Und gibt es bei uns immer in Kombination mit Ofengemüse. Das schicke ich vielleicht mal voraus. Das wäre dann unser vollständiges Mahl. Ofenkartoffeln mit Ofengemüse. Die Zubereitung für die Ofenkartoffeln ist, wie es mir so gut gefällt, sehr simpel, aber das Ergebnis eben unheimlich schmackhaft. Wie geht's? Ganz einfach. Ich heize den Backofen vor auf 250 Grad als allererstes und nehme dann die Kartoffeln. Dabei ist es vollkommen egal, ob sie geschält sind oder ungeschält. Wenn sie ungeschält sind, dann aber bitte wenigstens waschen. Meistens, bei mir persönlich, Frühkartoffeln, die nicht so lange lagerfähigen, würde ich immer mit Schale verwenden. Die haben ja nur diese dünne Schale, unheimlich schmackhafte Schale, die also nur säubern. Lagerkartoffeln würde ich vielleicht eher schälen. Und dann wird dafür gesorgt, dass die Kartoffeln alle die gleiche Größe haben. Der Fantasie sind da im Grunde keine Grenzen gesetzt. Man kann die Kartoffeln in jedmögliche Form schneiden. Bei mir ist es meistens Längsvierteln oder Pommesform. Kannst aber auch alles andere machen, vollkommen egal. Mhm. Sollten aber immer, damit sie alle gleichzeitig gar werden, ungefähr die gleiche Größe haben. So, und dann nehme ich mir eine große Schüssel, tue in diese Schüssel ein wenig Olivenöl und grobes Meersalz, gebe meine gestifteten, längs geviertelten, wie auch immer geschnittenen oder auch ungeschnittenen Kartoffeln hinein und wende mithilfe von zwei Löffeln die Kartoffeln so lange in diesem Salz-Öl-Gemisch, bis wirklich jede Kartoffel von allen Seiten mit einer dünnen Schicht Öl und Salz überzogen ist. Je nach Ofen muss man dann noch einen kleinen Moment warten, bis der Ofen seine Endtemperatur erreicht hat. Und dann nehme ich mir ein Backblech, kippe die Kartoffeln auf dieses Backblech und schiebe es auf der obersten Schiene in den Ofen und warte dann, mache ich so ein bisschen nach Auge, bis die Kartoffeln schön braun und durch sind.
Aber eine Frage habe ich dazu sofort.
Ein Satz noch.
Ja.
Bei der Hälfte der Garzeit Blech rausnehmen. Einmal wenden mit einem Pfannenschieber oder ähnliches und wieder rein.
Ja, wenn du das so machst und kaltes Öl zu den Kartoffeln gibst, dann kommen die in den vorgewärmten Ofen, klar, und brauchen aber eine gewisse Zeit, bis die auch Hitze annehmen. Hast du dann nicht das Problem, dass die Ofenkartoffeln zu fettig sind?
Nee.
Weil wir hatten ja vorhin beschrieben, Bratkartoffeln in wirklich heißem Fett braten mit einem geeigneten Öl, damit die sich nicht vollsaugen.
Total.
Hier sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass die zu fettig werden vielleicht.
Ja. Einfache Antwort, ich nehme einfach total wenig Fett.
Ja, okay.
Ne? Also ich tue da nicht jetzt literweise Olivenöl drauf, sondern sagen wir auf eine Portion für meine Frau und mich, was meistens irgendwie ein knappes Kilo Kartoffeln sind, wenn es unser Hauptgericht ist. Ne? Ein Esslöffel wahrscheinlich. Eher weniger.
Cremst du jede einzelne Kartoffelscheibe mit der Hand ein?
Salbe ich.
Ja, okay.
Natürlich. Jetzt habe ich eben davon gesprochen, dass es das bei uns immer im Zusammenhang mit Ofengemüse gibt, was ich auf die gleiche Art und Weise zubereite. Was ich am liebsten hernehme, sind Paprika, meistens rote oder gelbe Paprika und grüne Bohnen, also Stangenbohnen bzw. Brechbohnen. Und mit denen, Paprika und Bohnen, würde ich genau das gleiche machen, nämlich auch einfach in gleich großen Stücken in eine Schüssel geben, Olivenöl drüber, nicht zu viel, grobes Meersalz und gerne noch ein bisschen sowas wie Thymian oder Rosmarin. Hängt davon ab, was zum Gemüse passt und was man vielleicht gerade im Garten hat. Wenn grüne Bohnen gerade Saison haben und man nicht zurückgreifen muss auf Tiefkühlbohnen, die übrigens gar nicht so schlecht sind, gibt es auch immer Bohnenkraut dazu. Dann nehme ich natürlich auch gerne Bohnenkraut, vermische das Ganze wieder in der Schüssel und tue es aufs Blech. Auf das gleiche Blech, in dem auch die Kartoffeln sind. Und dann liegt auf dem Blech, sieht auch hübsch aus, auf der einen Hälfte die Kartoffel und zweimal zwei Viertel rote Paprika von mir aus und grüne Bohnen. Wie gesagt, in den Ofen. Nach etwa 10 Minuten einmal wenden und nach weiteren 10 Minuten rausnehmen und am besten sofort servieren. Und dazu mache ich meistens, Gerade dann, wenn die Kartoffeln in Pommesform geschnitten sind, Blitzketchup. Den Namen habe ich mir kurz bevor wir angefangen haben, diese Folge aufzunehmen, ausgedacht.
Okay.
Also ich will damit nur sagen, ich habe nie fertigen Ketchup im Haus, ja. Kaufe ich nie. Entweder koche ich mal in einer längerwierigen Aktion selber Ketchup ein, aber das ist ein Thema für sich. Man kann ja herrliche Ketchups machen, nicht nur aus Tomaten, sondern auch beispielsweise aus Pflaumen. Ich weiß, dass du da auch Experte für bist und da können wir uns auch nochmal im Detail zu unterhalten, aber normal in meinem Alltag, wenn ich also keinen von mir selber gekochten Ketchup da habe, mache ich das, was ich jetzt Blitzketchup nenne, nämlich aus Tomatenmark, Essig, meistens Weinessig, Condimento Bianco und was Süßem. Bei mir ist das meistens Ahornsirup, ersatzweise Agavendicksaft oder Honig, flüssiger Honig geht auch sehr gut. Also du brauchst auf jeden Fall dieses Gegenspiel von dem etwas sauren Essig.
Genau. Und ist ja bei Ketchup immer so, ne?
Genau.
Spiel aus Säure und
Süße.
Und Süße, genau.
Genau, diesen Gegensatz brauchst du.
Ja.
Ne? Ich, wie gesagt, also einfach nur Tomatenmark, Essig, Ahornsirup.
Ja.
Das Ganze mit Salz, Pfeffer, eventuell eine Prise Chili-Pulver oder Sambal Oleg. Verrühren. So lange mit ein bisschen Wasser strecken, bis es die gewünschte Konsistenz hat, fertig.
Ja, also finde ich super, wirklich. Möchte ich auch gerne mal nachmachen.
Ja, weil es also dauert eine Minute und es schmeckt so gut, dass ich es ehrlich gesagt also kaum unterscheiden kann. Also von gekauftem Ketchup schon mal gar nicht.
Ja. Ne?
Aber ich finde, es kommt dafür, dass es nur eine Minute dauert, erstaunlich nah an den eingekochten Ketchup ran.
Ja, schön.
Ne? Ja, also das wäre so eine Variante, die übrigens auch vegan ist. Super eignet sich natürlich auch sowas wie Kräuterquark. Ist auch klar, zu im Ofen gegartem Gemüse und Kartoffeln. Absolut passend.
Ja, stimmt. So, jetzt hatten wir die Backofenkartoffeln. Kommen wir ganz zum Schluss noch zum Püree.
Kartoffelpüree.
Kartoffelpüree.
Das haben wir in unserem Podcast, als es um Frankreich ging, schon mal angesprochen.
10 Kilo Butter kommen da rein, glaube ich, oder?
Ja, genau. 10 Kilo Butter pro Kilo Kartoffeln kommen da rein.
Also, erzähl bitte.
Joël Robuchon heißt der französische Koch. Ist ein berühmter Sternekoch aus Frankreich, der viele, viele Sterne-Restaurants in ganz Frankreich besitzt und betreibt. Und er hat, ich glaube, in den 70er Jahren begonnen, ein Kartoffelpüree zu entwickeln, was er auch ständig weiterentwickelt hat und was es tatsächlich zu Weltruhm gebracht hat. Was ist das Besondere daran? Es enthält pro Kilo Kartoffeln 250 Gramm Butter, also ein Päckchen Butter. Das klingt unheimlich viel, wenn man es zum ersten Mal hört, ist aber gar nicht so viel. Zum einen isst man es nicht alleine und zum anderen, wenn man mal guckt, wie viel Fett in Kartoffelchips sind, dann sieht es auch schon anders aus. In Kartoffelchips sind nämlich ungefähr 33 bis 34 Gramm Fett pro 100 Gramm. Das heißt, zwei Teile Kartoffeln, ein Teil Fett. In Robuchons Kartoffelpüree nur halb so viel Fett. Vier Teile Kartoffeln und ein Teil Fett. Aber das nur am Rande. Kommen wir zur Zubereitung. Robuchon nimmt festkochende Kartoffeln in seinem Kochbuch.
Tatsächlich, interessant, oder?
Ja,
weil eigentlich mehlig kochende fürs Püree.
Ja, aber er nimmt, das steht in seinem Buch, das heißt The Complete Robuchon, ist auch immer noch im Buchhandel erhältlich. Und da nimmt er eine festkochende Sorte, La Ratte heißt die. Als Ersatz wird immer gesagt, das Bamberger Hörnchen, über das wir eben schon gesprochen haben, soll man hernehmen, weil sie sich geschmacklich ähneln.
Weißt du, warum es eine festkochende sein soll?
Bei ihm ist das, glaube ich, eine Geschmacksfrage. Und wie sich die Kartoffel verhält, wenn er sie hinterher anreichert mit dem, was noch dazukommt.
Ich meine, mit Butter bekommst du natürlich jede Kartoffel irgendwie cremig. Ne?
Genau, genau. Und dieses berühmte Kartoffelpüree ist eben so, Kilo Kartoffeln festkochend, 250 Gramm kalte Butter, 250 Gramm Vollmilch. So, die Kartoffeln werden abgebürstet, nicht geschält, 2 Liter Wasser aufgesetzt, präzise abgemessen, 20 Gramm grobes Salz dazugegeben, Kartoffeln in das kalte Wasser, 25 Minuten kochen und danach die Schale abpellen. Dann werden die Kartoffeln in eine Presse gegeben und durchgepresst.
Oder so ein Stampfer, geht das auch?
Genau, Stampfer geht natürlich, ja, da klar. Ne? Also irgendwie wird man sie klein kriegen. Und dann geht es eben eigentlich nur noch darum, die Kartoffeln oder das, was man dann sich zusammengepresst oder zusammengestampft hat, nochmal kurz in den warmen Topf zurückgeben, damit noch mehr Flüssigkeit rausgeht. Denn diese Flüssigkeit wird danach ersetzt durch kleine Stückchen Butter, also das ganze Päckchen Butter von 250 Gramm wird dann in kleinen Stückchen dazugegeben und langsam untergerührt. Wenn das getan ist, kocht man die Milch auf, wie gesagt, auch 250 Gramm und rührt langsam, im Kochbuch steht, in dünnem Strahl die Milch unter, sodass das Ganze schön fluffig wird und dann nach Belieben nachwürzen mit Salz und Pfeffer und das war's schon.
Sehr schön, finde ich wirklich.
Und das ist der Kartoffelpüree-Klassiker. Und wenn man sich überlegt, okay, ne, du hast 250 Gramm Milch, 250 Gramm Butter und ein Kilo Kartoffeln, das sind also schon anderthalb Kilo Gericht. So viel würden wir beiden ja gar nicht essen, sondern wir würden vielleicht die Hälfte für uns zu zweit, wenn es unser Hauptgericht sein soll, machen. Wenn wir es als Beilage machen, noch viel weniger. Und dann lässt sich die ganze Geschichte mit der Butter auch schon verschmerzen. Ja. Im Übrigen ist es so, gibt ja viele bekannte Kartoffelpüree-Rezepte. Ich habe im Netz auch noch mal ein bisschen geschaut. Es scheint auch noch von Johann Lafer, dem berühmten Fernsehkoch, ein relativ bekanntes Rezept zu geben, der zum Beispiel, also auch auf ein Kilo Kartoffeln 160 Gramm Sahne einrührt. Das ist auch nicht gerade unfettig.
Ja. Ne?
Und auch bei ihm kommt auch Milch rein und so. Also,
hast du das schon mal probiert?
Nein, habe ich noch nicht probiert. Aber wichtig ist, Fett ist der Geschmacksträger. Das ist einfach unheimlich wichtig und in allen Zubereitungsarten, egal ob wir gerade über die Ofenkartoffeln gesprochen haben, deine Bratkartoffeln oder jetzt das Kartoffelpüree, Fett spielt immer eine entscheidende Rolle. Weil das den Kartoffelgeschmack natürlich rausarbeitet oder wie hier beim Beispiel Kartoffelpüree, die Butter einen Eigengeschmack mitbringt, die das Ganze natürlich auf eine ganz bestimmte Art und Weise würzt und schmecken lässt. Robuchon hat auch, finde ich nochmal ganz interessant, weil Butter und Milch, der Veganer findet das nicht so gut, tatsächlich ein von ihm nicht so genanntes, aber von mir als vegan identifiziertes Kartoffelpüree in diesem Buch The Complete Rebuchon. Das ist einfach seine Variante, nämlich mit Olivenöl. Und dann nimmt er statt 250 Gramm Milch und 250 Gramm Butter 250 Gramm Olivenöl.
Klasse, ja.
Und rührt auch da in dünnem Strahl, die ganze Zubereitung ähnelt sich, in dünnem Strahl, nachdem alles fertig ist, unter die gepressten oder gestampften Kartoffeln 250 Gramm Olivenöl unter. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert, stelle mir aber vor, dass das vielleicht einen etwas mediterran anmutenden Geschmack dem Ganzen verleiht. Wäre so eine Idee.
Also ich finde, es hört sich lecker an, tatsächlich.
Auf jeden Fall, natürlich.
Klar. Also du hast ja jetzt gerade schon nochmal die Sachen aufgezählt, die wir heute hatten. Vielleicht, bevor wir zu unseren kulinarischen Erlebnissen kommen, vielleicht nochmal kurz zusammenfassen.
Paroli laufen lassen, die Folge, wie Horst Rubesch sagt.
Ja, lass uns das nochmal Paroli laufen lassen. Was hatten wir? Wir hatten das Püree zum Schluss, Bratkartoffeln aus rohen Kartoffeln und vorgekochten Kartoffeln.
Ofenkartoffeln.
Ofenkartoffeln.
Gerne mit Ofengemüse und Blitzketchup.
Ja.
Und schon in Episode 4, also Teil 1 dieser Kartoffelfolge, den absoluten Klassiker. Die Salzkartoffel.
Und wo finde ich, wenn ich Hunger habe und das morgen nachkochen möchte, wo finde ich die Rezepte bitte?
Die findest du unter herdundofen-podcast.de.
Das gibt's doch gar nicht.
Es ist der Hammer.
Ist der Hammer. Ne?
herdundofen-podcast.de/5.
Das ist doch, was die den Menschen schenken, die beiden.
Ja,
ne?
Ja. Was heutzutage möglich ist, das muss man auch mal sagen.
Okay. Ja, kommen wir wirklich zum letzten Teil. Kulinarische Erlebnisse. Peter, erzähl mal, was ist dir passiert in den letzten Tagen?
In den letzten Tagen vielleicht nicht. Ich würde gerne was erzählen, was schon ein bisschen länger her ist. Im Hochsommer war das nämlich. Da waren wir bei Lucky eingeladen. Lucky, kann man kurz erzählen, du kennst ihn auch.
Ich kenne Lucky.
Du kennst Lucky. Lucky ist ein Freund von uns, ein unglaublich liebenswerter Mensch, der einen indischen Vater hat. Und mütterlicherseits sind seine Vorfahren aus Jamaika bzw. Schottland. Und kulinarisch ist er entsprechend geprägt und Lucky kocht unheimlich gut und unheimlich gerne. Und es war eben sein Wunsch, uns mal wieder zu bekochen. Deswegen war ich mit Sandra und noch einer Freundin bei Lucky eingeladen. Und Lucky hat also wahnsinnig aufgetischt, irgendwie mit mehreren Gängen und es war alles unheimlich super. Aber womit er mich besonders überrascht hat, war direkt mit dem allerersten, was er uns vorgesetzt hat. Es war unheimlich heiß an dem Tag. Und dann kam er also mit geeistem Apfelsaft mit Gundermann um die Ecke. Und das war
Gundermann ist ein Kraut, ne?
Gundermann ist ein Kraut. Du bist ja, glaube ich, sogar ein bisschen bewandert, weil du schon mal mit deiner Frau Kräuterwanderung gemacht hast. Und
Kräuterwanderung fand ich herrlich und habe zwei Wochen danach alles vergessen. Also, aber Gundermann kenne ich noch.
Genau, Gundermann kennt man und Gundermann ist tatsächlich auch ein Kraut, was für den Laien leicht zu identifizieren ist, was es an jedem Wegesrand gibt und wo es keine Möglichkeit gibt, es mit irgendwas Gefährlichem, Giftigem oder sonst was zu verwechseln.
Wie würdest du den Geschmack beschreiben?
Würzig. Hm. Fällt mir sehr schwer, das zu beschreiben, weil es eine ganz eigene Art der Würze ist. Vielleicht noch eben erstmal zu dem, was Luki gemacht hat. Er hat also Apfelsaft genommen und den einfach 24 Stunden mit ordentlich Gundermann, also richtig einem Bund Gundermann, was er gesammelt hat, einfach stehen lassen. Und hat dann ein bisschen von dem Apfelsaft abgegossen, in der Gefriertruhe fast zu Eis werden lassen. Also
so Sorbet-artig?
So Sorbet-artig geworden ist. Hat das auf Gläser verteilt und mit der Restflüssigkeit, die natürlich auch aus dem Kühlschrank kam, aufgegossen. Und dann hattest du diesen Apfelsaft, der diesen total interessanten, würzigen Gundermann-Geschmack enthalten hat. Es war aufgrund der Temperatur sowieso, aber auch aufgrund des Geschmacks unheimlich erfrischend und war für mich was völlig Neues. Mhm. Luki hat erzählt, er hat das kennengelernt bei einem Kräutergang Unkraut für Gourmets, der hier an der Universität Münster im Botanischen Garten regelmäßig angeboten wird. Und der damalige Leiter des Botanischen Gartens ist ein alter Kumpel von ihm. Und so hat er Gundermann kennengelernt und eben auch diesen geeisten Gundermann-Apfelsaft kennengelernt. Mhm. Ich finde es eine unheimlich spannende Sache. Wer Lust hat, das nachzumachen, weil es ja total einfach ist, der soll einfach losgehen, sich Gundermann suchen. Ich kann ein bisschen was dazu erzählen, aber das Einfachste ist, Internet anwerfen, Bild vom Gundermann angucken, dann feststellen, habe ich eigentlich am Wegesrand schon gesehen, hingehen und ein bisschen was mitnehmen.
Okay, und es gibt da sonst nichts zu bedenken. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar kein Rezept. Also Gundermann, Apfelsaft, stehen lassen zusammen.
Genau, er hat es 24 Stunden stehen lassen, hat er mir erzählt.
Also raus?
Nö, hat er nicht. Er hatte einen Krug, in dem eben der Gundermann und der Apfelsaft stand und daraus hat er die Gläser befüllt.
Achso, ich dachte, der hätte was eingefroren vorher.
Eingefroren hat er nur ein bisschen was, damit es auch noch eine Eismasse in den Gläsern gibt.
Alles klar, schön.
Und wie gesagt, Gundermann leicht zu finden, kriecht eigentlich am Boden, aber die Triebe, die Blüten bilden, kommen eben raus, stehen am Wegesrand, sind Lippenblütler, haben also so ganz entfernt diese Orchideenoptik, kleine lilafarbene Blüten, wirklich leicht zu finden, haben einen ganz typischen Geruch auch und so. Und wie gesagt, es gibt keine Verwechslungsgefahr mit irgendeinem giftigen Kraut. Herzförmige Blätter, der Stängel hat einen Querschnitt, der quadratisch ist, also auch daran kann man es erkennen. Okay. Ist echt easy identifizierbar, ich empfehle jedem, der da Lust hat, das nachzumachen, Wikipedia anschmeißen, Gundermann angucken, rausgehen, pflücken und nachmachen. Easy.
Gundermann.
Was ist dir passiert und begegnet?
Also ich habe mir eine kleine Pfanne gekauft.
Okay.
Die ist ganz klein, ich weiß nicht, was sind das, 20 Zentimeter, 25 Zentimeter mal 25 Zentimeter oder so und die ist rechteckig. Mit so ganz leichten Rundungen. Mhm. Und die benutze ich für ein japanisches Omelett. Das heißt Tamagoyaki. So,
Tamagoyaki.
Genau, Tamagoyaki. Und mache ich schon etwas länger. Und jetzt habe ich mir auch die richtige Pfanne dazu zugelegt. Ich finde es total herrlich. Also wirklich ein ganz besonderes Omelett. Weil man nimmt also Eier. Und würzt die ein bisschen mit Sojasauce und Mirin, so ein bisschen Dashi-Brühe kann man auch dazu geben. Ist so leicht süß, ja, man kann auch eine süße Sojasauce nehmen. Eier, schlägt die Eier, wie bei Rührei, und lässt ein bisschen davon ganz dünn in die Pfanne laufen. Und sobald das leicht angefangen hat zu stocken, also auch oben schon, fängt man an, das einzurollen, zu einer Rolle. Lässt diese Rolle an einer Seite liegen, in der Pfanne, kleine dünne Rolle, und gießt eine neue Schicht nach. Diese Schicht Ei läuft unter die Rolle. Wenn die angestockt ist, rollt man die Rolle wieder zurück.
So dass du dann zwei Rollen in
zwei Rollen, das machst du ein paar Mal. Ich weiß gar nicht so viel, wie ich da Eier habe oder dass die Rolle nicht zu dick wird. Und warum das was Besonderes für mich ist, ist, einmal sieht es natürlich total geil aus auf dem Teller, wenn du es anschneidest. Du hast dann wirklich wie so Baumkuchen so in rund, so diese Eier-Omelett-Teile. Und ich finde auch, es ist nicht nur von der Würzung her ein anderer Geschmack, sondern auch dadurch, dass du ja die eine Seite braun werden lässt oder leicht braun werden lässt und die obere Seite noch relativ weich, nur leicht angestockt ist, hast du diese unterschiedlichen,
Sensorik im Mund.
Ja, genau.
Natürlich. Ne?
Also ganz tolle Sache. Und man kann das natürlich an einer runden Pfanne machen, aber du kannst dir vorstellen, ein bisschen schwieriger und so. Man bekommt nicht so eine schöne Rolle hin, ne? Weil
ja, genau. Das wird wäre ja nämlich meine Frage jetzt gewesen. Die Pfanne sorgt also vor allem dafür, dass diese Art der Zubereitung möglich ist, dadurch, dass sie eine quadratische Grundform hat.
Genau.
Ne? Verstehe.
Und die habe ich jetzt, hat auch wirklich nur, ist eine beschichtete, auch nur ein paar Euro gekostet. Aber es ist gut, sie jetzt zu Hause zu haben. Mhm. Ne? Und das zweite, auch für was Japanisches, eine Neuentdeckung von mir. Ich esse tatsächlich gerne ab und zu Sushi, aber immer nur irgendwo im Lokal. Mhm. Zu Hause, das war mir irgendwie zu kompliziert, zu anstrengend. Hab da so Geschichten gehört, total aufwendig. Man macht viele Fehler dabei, nicht den richtigen Reis und so. Und dann habe ich gehört von Onigiri. Onigiri ist sozusagen, natürlich wird mich der Japaner jetzt ausschimpfen und sagen, das hat nichts mit Sushi zu tun. Aber ich finde, dass es sehr ähnlich ist und auch nachher im Geschmack sehr ähnlich ist. Aber die Zubereitungsform ist einfacher. Im Grunde genommen nimmt man den Sushi-Reis, also wie für Sushi auch, ne? Kocht den und würzt den auch so wie Sushi-Reis.
Also sprich mit dem entsprechenden Essig.
Genau, bisschen Reisessig, bisschen Sake dazu, so mache ich das auf jeden Fall. Mhm. Ne? Und dann hat man so schon diesen Sushi-Grundgeschmack und ich lasse den Reis ein bisschen abkühlen und ja. Dann habe ich vorher alles Mögliche klein geschnitten. Also zum Beispiel eine Avocado klein geschnitten, eine vorgekochte Möhre klein geschnitten.
Das, womit man auch sonst die Sushi-Rolle füllen würde.
Ja, genau, aber so, ich habe ein bisschen Alge da, ich habe etwas geräucherten Lachs, keinen frischen Lachs da, ich hatte etwas... einen anderen geräucherten Fisch, welche gibt es noch? Die Forelle, genau, richtig, geräucherte Forelle da. Noch ein bisschen Gemüse und habe dann immer Frühlingszwiebeln immer so ein bisschen genommen, mit dem Reis vermischt und daraus kleine Bällchen gemacht. So, also was war mein Ansinn? Ich wollte einen Sushi-artigen Geschmack haben, ohne die Arbeit. Problem war aber, die Dinger halten gar nicht so gut, wie ich dachte. Wahrscheinlich, weil ich mit dem Reis noch nicht so viele Erfahrungen habe, mit dem Sushi-Reis. Auf jeden Fall, wir haben da zu dritt gesessen, Nachbarin, Dani von oben, schönen Gruß, Gudler und ich. Haben die Dinger geknetet, irgendwie fielen die auseinander. Mhm. Aber geschmeckt haben die wirklich super gut. Also allen, wir hatten nachher noch Besuch zum Fußball gucken. Alle fanden es total lecker. Es hat auch alle an Sushi erinnert. Mhm. Aber die Zubereitung ist tatsächlich deutlich einfacher. Aber man kann diesem Zerfallen entgegentreten, indem man Formen benutzt. Die gibt es. Mhm. Japanische Formen. Das sind so dreieckige Kunststoffformen. Da kann man sozusagen das Ganze reinpressen. Und dann zieht man die Form nach oben ab und macht den nächsten. Dann sieht es auf dem Teller ein bisschen schöner aus. Weil ich muss sagen, so gut unsere auch geschmeckt haben, es sah so ein bisschen nach, naja, also sah nicht so toll aus, sage ich jetzt mal so.
Ja, ja, klar. Ja? Sieht zerfallen.
Ja, ja. Man konnte so ein bisschen das Gemüse an der Seite sehen und so. Mhm. War nicht ganz so schön. Aber die beiden Teile habe ich mir zugelegt. Und
Die beiden Teile? Onigiri heißt die Formen.
Die Kunststoffformen dafür.
Die hast du dir dafür zugelegt,
im Nachhinein,
aber erst nach diesem Erlebnis.
Das Witzige ist, ich habe sie im Internet bestellt und die kommen jetzt direkt aus China. 4 Wochen Lieferzeit.
Ja.
1,95, also ich meine, das ist natürlich, man überlegt sich wirklich, wie sowas geht wirtschaftlich, aber tatsächlich ist es so, habe ich erst nachher festgestellt. Also ich habe diese Onigiri noch nicht mit diesen Formen gemacht, aber da ich gemerkt habe, ich glaube, das mache ich jetzt öfters mal, hat und gut geschmeckt, habe ich die halt bestellt.
Ich kann das nachvollziehen. Also im Sinne von, ich hatte mal eine Phase, wo wir häufiger mal Sushi selber gemacht haben. Mhm. Ich habe mir da damals, als diese Phase gerade akut war, 1000 Videos irgendwie bei YouTube angeguckt, irgendwie von den ganzen japanischen Spezialisten, wie sie das eben machen und hab versucht, so ein bisschen eben diese Technik mir einfach nur abzuschauen. Ne? Und natürlich war es am Anfang, als ich den Dreh noch nicht raus hatte, auch ein totales Gebarzel. Ja. Ne? Und da sind mir natürlich auch alle Rollen irgendwie immer auseinandergeflogen oder spätestens beim Schneiden irgendwie kaputt gegangen. Trotzdem habe ich das, was ich dann da hatte, was nicht mehr hübsch aussah, gegessen. Mhm. Geschmeckt hat es natürlich super.
Ja.
Es war nur nicht mehr fürs Auge und entsprach natürlich nicht mehr, was mit Sushi verbunden ist, nämlich diese totale japanische Perfektion und das Ritual. Mhm. Das hast du nicht mehr, aber du hast den Geschmack.
Ja, ne? Finde ich auch.
Selbst wenn das Ding zerfällt. Und mittlerweile kann ich sogar einigermaßen anständig, was bei mir bedeutet, die Rollen halten und schmecken.
Ja, ich glaube auch, dass man das lernen kann. Trotzdem ist immer noch der Zeitaufwand da.
Total.
Ne? Und das muss ich jetzt sagen, die Onigiri, die traue ich mir auch einfach mal so unter der Woche abends zu.
Ne? Ja, genau.
Da, du hast noch irgendwelches Gemüse da, kleinschneiden mit Sushi-Reis, würzen mit Sake und Reisessig, zusammenkneten, lecker.
Ey, ich finde das ein super Tipp. Ich glaube im Übrigen auch, weil, wo du das jetzt erzählst, bei uns gibt es gerade nicht mehr so häufig Sushi. Das hat was damit zu tun, wie aufwendig das ist.
Glaube ich
auch, weil es im Alltag eben schwer zu integrieren ist. Und deswegen finde ich das, was du gemacht hast, eine total geile Idee. Und das werde ich mir auch angucken. Wirklich jetzt, weil ich den Geschmack super finde, ne, und irgendwie Lust habe.
Aber dann probier auch mal das Omelette. Obwohl, du isst nicht so häufig Eier, glaube ich. Ne? Aber ja, na gut, ja. Okay, lassen wir das. Peter.
Billy.
Ich habe gehört, dass du im Kühlschrank einen wahnsinnig guten Wein hast, der auf uns wartet. Mhm. Wirf die professionelle Radiostimme an.
Ja.
Und moderier ab, bitte.
Das mache ich gerne.
Ich habe Weindurst.
Wir würden uns freuen, wenn ihr diese Episode, wenn sie euch gefallen hat, auf Social Media teilt. Ihr findet uns bei Facebook und Instagram unter herdundofen.podcast beziehungsweise bei Twitter @herdundofen_pod. Wem das jetzt zu schnell ging, natürlich sind alle Kanäle auch nochmal auf unserer Homepage beziehungsweise in den Shownotes verlinkt. Die Shownotes findet ihr unter, Billy Sachs,
www.herdundofen-podcast.de.
Da gibt es natürlich auch nochmal alle Rezepte aus dieser Folge zur Kartoffel und natürlich könnt ihr auch einzelne Rezepte mit euren Freunden auf Social Media teilen. Freuen wir uns. Wenn ihr gut findet, was wir hier machen und uns helfen wollt, dann geht doch jetzt gleich, wenn diese Episode vorbei ist, auf iTunes und hinterlasst uns eine Bewertung, denn das ist für den Podcast einfach unheimlich wichtig. Wir versprechen euch, wir lesen jede einzelne davon und gleichzeitig hilft das natürlich auch anderen Hobbyköchinnen und Bäckern und Gleichgesinnten mit aufzuspringen, sodass wir alle gemeinsam einen guten Austausch haben können. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt, Ideen, Themenwünsche oder, freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Das geht über Social Media, haben wir gerade schon gesagt, oder an billy@herdundofen-podcast.de per E-Mail oder an mich, peter@herdundofen-podcast.de.
Besser hätte ich selbst nicht sagen können.
Wir verabschieden uns, macht's alle gut, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.
Ciao.
Was hast du eigentlich für einen Wein und einen Kühlschrank?
Ich habe von Brand im Weingut aus der Pfalz.
Ich habe auch Hill Brand.
Ja, ich habe auch Brand. Hill of Flags, beamen wir uns rein.
Ganz schön warm hier bei dir.